Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode habe ich einen ganz besonderen Gast hier, und zwar den Weltmeister der WMBF Amateuren, den Dirk Emmerich. Richtig ausgesprochen, Dirk?
Ja, genau, Dirk Emmerich, ja.
Perfekt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Du warst jetzt auch so gut wie auf jedem deutschsprachigen Wettkampf präsent. Die meisten meiner Zuhörer werden dich wahrscheinlich deswegen auch schon kennen. Ist eine ziemlich Natural Bodybuilding-lastige Community, würde ich mal sagen. Dementsprechend wahrscheinlich kein unbekanntes Gesicht mehr. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du heute hier bist, Dirk. Wie geht's dir nach dieser wunderbaren Erfahrung in Las Vegas?
Ja, Mann, also als allererstes freut mich mega, in dem Podcast zu sein. Und ja, Mann, mega nice. Also jetzt nach einer Woche Wettkampf geht's schon tausendmal besser als ein paar Tage vor dem Wettkampf, sage ich jetzt mal. Also das Recovery läuft soweit. Und ja, Vegas war halt so die Kirsche auf der Sahnetorte. Das war nochmal so ein richtig krönender Abschluss. So. Und ja, mega, an sich sehr gut, muss ich sagen, ja.
Ja, crazy. Also ja, ich habe dich bei der ANBF gesehen gehabt, bei der GNBF leider nicht. Da war ja das mit den Regularien, dass man nicht irgendwie eine andere Klasse sehen durfte.
Oh, da war es sehr streng, genau.
Ja. Dann bei der WMBF habe ich dich gesehen gehabt und jetzt bei der in Las Vegas habe ich zumindest den Livestream verfolgt.
Ja.
Was würdest du jetzt so rückblickend sagen bezüglich der Wettkämpfe? Ich habe vor zwei Wochen habe ich mit dem Tobias Büchner eine Episode gemacht, wo wir so einen kleinen Recap gemacht haben über alle deutschsprachigen Wettkämpfe, die so abgegangen sind. Und nee, nicht nur deutschsprachig, UK DFBA auch, IMBA in Rumänien.
Die waren auch noch, genau.
Wie würdest du das jetzt so als Athlet mal so rückblickend beurteilen? Welcher Wettkampf hat dir richtig gut gefallen, welcher eher nicht so? Was war gut an dem jeweiligen Wettkampf? Kannst du einfach mal so aus Athletensicht kurzes Feedback zu den einzelnen Wettkämpfen geben?
Genau, ich kann bei der AMBF ja anfangen. Mhm. Die war soweit mega top, also da fand ich es echt richtig cool, also wie man da auch begrüßt wurde. Man hat da so ein Present bekommen, hat da alles, ja, also sehr, man wurde da sehr gut empfangen, sage ich jetzt mal, auch als Athlet. Mhm. War sehr übersichtlich alles und auch sehr organisiert. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. GMBF, da war ich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Da war es in meinen Augen ein bisschen, bisschen zu strikt. Allein so Dinge wie bei mir jetzt so in der Bodybuilding 1-Klasse, dass man erst 20 Minuten waren, so dann eine halbe Stunde vor dem Auftritt in die Halle rein darf.
Hm.
Und dann überlegt immer, wären wir da jetzt nicht mit dem Auto da gewesen oder so, hätte ich draußen in der Kälte stehen müssen und dann eine halbe Stunde später auf die Bühne. Und ich fand das halt so ein bisschen unüberlegt. So im Grunde. Und ja, auch die Regularien, also man hätte da auch mehr Zuschauer reinlassen können, denke ich. Also es wäre auf jeden Fall gegangen.
Ja.
Hat so ein bisschen die Stimmung ein bisschen runtergeschraubt, fand ich. Und dann die, WMBF Germany fand ich so wieder top. Da fand es halt auch sehr cool, dass man auch als Athlet oben auf der Tribüne dann auch zuschauen konnte, da so Backstage-Bereich hatte und dort auch, wie gesagt, super empfangen wurde, sehr organisiert alles. Muss ich sagen, auf jeden Fall auch sehr gut.
Alles Punkte, die wir tatsächlich auch in dem Podcast so ein bisschen aufgegriffen hatten.
Ja.
ANBF halt sehr, sehr persönlich, ne? Das war, glaube ich, die große Überraschung dieses Jahr, dass die ANBF so abgeliefert hat, egal was man da beurteilen kann, egal ob das Livestream war, egal ob das präsent war für die Athleten, die Kosten und vieles mehr. Das war echt alles sehr, sehr gut. Super, bei der GMBF war das Problem, das du angesprochen hast mit dem Männer 1, das hatte ich tatsächlich auch im Frühjahr mit einem Klienten gehabt, mit dem Stefan. Das war auch sportlich, dem die Dreamtent-Farbe in der Halle dann noch drauf zu machen, weil ich glaube, eine Dreiviertelstunde vorher durftest du in der Pause rein, also wenn sobald die anderen draußen waren, und dann hattest du noch 20 Minuten so zum Warmpumpen oder so. Und da halt eben noch die ganze Klatschfarbe drauf, alleine.
So kommt aus der Kälte dann rein.
Ausziehen, Klatschfarbe drauf, dies, das, Pumpbooster aufpumpen. Also war auch sauknapp. Ja, das war auch nicht so geil in der ersten Klasse. Da müsstest du normal die Dreamtent-Farbe schon vorher drauf machen und so. Ah, ist schon ein bisschen schwierig, kostentechnisch war auch.
Gestresst auch ein bisschen, ja.
Ja, voll. Kostentechnisch war auch strammer wie die anderen Wettkämpfe. Und ja, war so lala, haben wir auch schon vorher gesagt, ne? Hoffen einfach, dass das besser wird. Im nächsten Jahr, UMBF Germany war auch sehr, sehr geil. Aber jetzt die große Frage natürlich, wie war Die WNBF Worlds. Ich habe mit noch keinem gesprochen über Organisation. Ich denke, viele sehen die WNBF Worlds mittlerweile auch so als the way to go, wenn man irgendwo was erreichen möchte. Nachdem
Ja.
man das jetzt beim Sepp auch nochmal mitbekommen hat mit dem Natural Olympia etc. pp., vergeht einem ja halt schon stark die
Habe
Lust
ich
drauf.
mitbekommen, ja.
Dementsprechend, wie war es bei der WNBF Worlds? Wie war das Judging? War es fair?
Ja, ich.
War. Ja, schieß einfach mal ein bisschen was raus.
Ja, also in meinen Augen, das war mega. Also echt richtig, richtig geil, das Event. Das war dann halt auch nochmal so auch dieser Community-Aspekt. Da kommen echt alle aus der Welt, alle Athleten, sei es Amerika, Italien, Spanien, Deutschland. Und das ist halt auch die Stimmung nochmal richtig weit oben so. Und ich fand halt auch sehr, sehr cool, dass da so auch die Athleten generell, sage ich jetzt mal, alle so zusammengehalten haben. Man hat da Videos, Bilder gemacht, alle waren cool miteinander. Und auch die Organisation fand ich auch sehr cool. Also, weil das Hotel war direkt mit dem Event verbunden. Und man war theoretisch 2 Minuten von seinem Zimmer entfernt von der Registration, von der Bühne, vom Backstage, was einfach mega ist, finde ich, dass man echt im Hotel pennt und dann halt direkt auch das Event unten hat, fährt man auf zu Grund, da ist direkt dort.
Crazy.
Und ja, also reibungslos abgelaufen, man hat auch so ein kleines Präsent bekommen, so eine Art WNBF-Schal und auch T-Shirts habe ich mir da geholt, auch richtig cool. Und an sich, ja, top, das war also am Eventtag ein bisschen stramm, weil abends war dann da irgendwie noch so, die machen da auch so Zaubershows und sowas auf der Bühne und deswegen
Ja.
müssten die da halt echt sehr schnell alles durchmachen. Die Bros waren ja morgens am Start, dann auf das Frauenbodybuilding, dann kamen Männer. Und da
Hattest du
muss
das
man
Gefühl
halt.
gehabt, dass die zu schnell die Leute durchgekickt haben, beziehungsweise die Klassen durchgekickt haben, oder war das Judging trotzdem gut möglich und schien trotzdem ja sauber abgelaufen zu sein, so?
Ich fand es sehr sauber. Also in meinen
Ja,
Augen
okay.
100% fair. Also dass der Bader auch bei den Pros den World Champion hat, 100% verdient. Und auch sehr fair gejudged. Auch die Klassen fand ich, muss ich 100% so sagen. Und ja, die Posing-Routine war halt auf 30 Sekunden gekürzt. Aber war jetzt kein Drama. Also es ging schon alles sehr gut durch. Bin jetzt auch mal auf die professionellen Bilder, Videos gespannt.
Weißt du, was ich da ein bisschen komisch fand? Vielleicht kam es aber auch nur im Livestream so rüber. Ich habe nur die
Ja.
Bros am Anfang gesehen gehabt, bis ich dann später nochmal eingeschalten habe. Es war so irgendwie, ich habe bei der Lightweight-Klasse angefangen und die haben ihre Klasse durchgemacht. Dann kam irgendwie das Middleweight. Dann haben die aber
Genau.
vom Lightweight irgendwie nochmal die Kür dazwischen gemacht und dann war die
Genau.
Siegerehrung. War das in live wirklich so?
Das war ein Live, das war so, genau, damit die
Das war
halt
ein
auch
bisschen
Zeit
cringe.
sparen können. Die haben, genau, erstmal dann die Lightweight und genau, die haben die durchgemacht, dann kam die Middleweight und dann nochmal die Kür, sowas von den Lightweights, so haben die es irgendwie gemacht. Also ich war da auch nicht ganz durchgeblickt, aber hat soweit gut funktioniert.
Aber
War
untypisch,
auch
ne? Das war irgendwie so.
sehr
Ja,
untypisch,
okay.
ja. Damit die halt Zeit sparen konnten,
Ja.
denke ich. Genau, die haben dann zwischen den Klassen dann die Kür gemacht und dann direkt dann die Siegerehrung der anderen Klasse, so in etwa war das. Und dann auch bei mir im Overall war das dann auch so, als ich dann meine Klasse gewonnen habe, musste ich dort bleiben hinter der Bühne, habe 20 Minuten gewartet und dann kam auch schon das Overall. Also so. Der Heavyweight dann musste direkt von seinem Klassensieg Heavyweight direkt ins Overall, das ist ja ins Posing gehen. Aber
Obwohl
hat
das
soweit
aber
sehr gut
auch normal
geklappt.
ist, ne? Also
Ja,
das ist
eben.
öfter normal. Ja.
Ist normal, genau. Aber
Ja.
war organisatorisch sehr, also hat es soweit sehr gut geklappt, fand ich. Also da war jetzt nicht so, dass man
Ja.
da irgendwie unerwartet auf die Bühne gerufen wurde. Das war schon, man hat es schon gewusst, so in etwa.
Okay. Und
Genau.
wie warst du tatsächlich auch selbst den Natural Olympia gucken?
Ah, ich habe den nicht gesehen, nee.
Weil
Ich habe
Barak
da
war
nur ein
da,
paar
ne?
Ausschnitte gesehen.
Ja.
Der
Barak und
Barak
Janis.
war, ah, stimmt,
Barak
der
und
war eine
Janis waren
Woche
da,
schon,
deswegen habe ich
ja,
gedacht, dass du
genau.
auch da gewesen wärst, ja.
Genau, der ist eine Woche vorher angereist. Ich glaube
Ja,
am
ach so, okay.
13., 12. November, ja.
Ja,
Ja, aber der hat mir
ja.
auch gesagt, das ist nichts, das war nichts. Die
Ja.
Natural Olympia, also der Barat.
Ja, es ist witzig,
Und
so jetzt macht jeder so ein Trara drum,
ja.
weil Sepp da ja auch so fehlplatziert wurde, kann man schon
Ja,
eigentlich
das
so
fand ich
sagen.
ja mit Philipp Ricardo, also war ich hätte im dritten auf jeden Fall gemacht, in
Also,
meinen Augen.
das,
Ja.
ja, safe, safe.
Ja.
Und das Witzige ist, ich habe, glaube ich, den dritten Podcast, den ich hier auf dem The Age of Iron Podcast gemacht habe. Das ist vor
Ja.
2 Jahren oder so gewesen. Da habe ich zusammen
Ja.
mit dem Patrick Teutsch eine Folge gemacht über Natural O, als der damals
Mhm.
gestartet ist. So, und da haben wir halt auch einfach mal so ein paar Fakten halt vorgelegt und bei Patrick war es noch schlimmer. Digga, also
Krass.
literally, das war, der ist auf die Bühne und sobald die auf der Bühne waren, die wurden direkt in eine Gruppe eingeteilt. Nur in dieser Front-Relax-Pose,
Ja.
eine Gruppe und es war schon klar, wie die Platzierungen sind. Und da waren über
Krass.
25 Leute auf der Bühne und direkt,
Ja.
als sie drauf sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hinstellen,
Ja.
eine Gruppe, nächste Gruppe, nächste Gruppe, nächste Gruppe und so war die Platzierung später.
Krass,
Komplett.
ey.
Und da war auch der Philipp
Wow.
Ricardo. War auch Erster geworden.
Krass.
Erster. Also,
Ja, der ist halt jetzt auch Jahr zu Jahr schlechter geworden, muss man sagen. Ich fand echt vor 5 bis 10 Jahren, da war der echt,
ja, also
boah,
ich kann mich noch
heftig.
daran
Und
erinnern,
jetzt,
als
ja.
der bei der WM 2016 oder so gegen Patrick gestartet ist, da war der klar besser. Und jetzt war es halt genau andersrum. Also so, genau, und der wurde
Krass,
Erster und
ey.
Patrick, keine Ahnung, Sechster, Siebter, Acht, irgend sowas so.
Wow, ey,
Und halt auch
krass.
so komplett unverdient. Das war auch einfach so. Ja, brauche ich nicht
Weil.
mehr zu sagen. So, auf jeden Fall kannst du da eigentlich nicht starten, wenn du eine faire Platzierung haben möchtest. So,
Eben, weil der
geht
Philipp
nicht.
Ricardo ist da ja so Affiliate irgendwie mit denen, glaube ich,
Ja,
auch.
sie hat
So
einen eigenen
Partner.
Wettkampf und kriegt das Wettkampfgeld gesponsert. So, what the.
Natürlich.
Come on. Ja.
Ja,
Ja, das war halt schon ein bisschen
100%.
cringe. Deswegen hat es mich jetzt mal interessiert, wie halt eine Weltmeisterschaft ist, weil ich denke, also bei der WMBF, weil ich denke
Ja.
einfach so, wenn man. Zumindest im amerikanischen Raum irgendwo auch starten möchte, als
Ja.
Natural Bodybuilding Athlet, dass man da auf die WMBF umsteigen sollte, beziehungsweise dass man
In
die
meinen
auf
Augen,
jeden
ja.
Fall ja anvisieren sollte, wenn man da halt eben ein faires Judging haben möchte. Ich habe vom Janis schon ein bisschen was gehört, ich habe jetzt von dir was gehört und auch so von ein paar anderen, die halt live vor Ort waren. Das scheint alles sehr, sehr gut gewesen zu sein.
Ja.
Aber hier auch ein kleiner Reminder: IMBA, PMBA, Europe und Amerika, bitte. Getrennt voneinander sehen, weil Europe
Ja.
war ich vor Ort bei der Worlds, war auch top. Also war wirklich
Die
top.
in
Kann,
Rumänien, gell?
ja,
Ja.
kann
Das
ich
sah
auch
auch
nichts
echt gut
sagen.
aus. Auch UK DFBA, die sind ja
Ja.
auch mit den Partnern auch
Ja.
top. Kam,
Also
sah richtig gut aus, ja.
ist nur Amerika, die halt so einen Politikfilm schieben. Und
Ja.
zum Glück haben die halt in Deutschland, England oder auch halt eben bei so einer Worlds, die in Europa platziert wird, nichts zu sagen. Was ein Glück. Sodass
Ja.
das halt auch noch eine Möglichkeit ist für alle, die da starten wollen. Und ich habe es ja auch vor. Ne?
Auf
Also
jeden
ich will ja
Fall.
auch bei der PMBA dann bei der Worlds starten. Die ist in Italien dann und hoffe dann
Boah,
einfach
mega.
auf ein relativ faires Judging. Aber ich gehe einfach mal von aus. So, sonst würde ich mir
Mega.
den Wettkampf
WMBF
holen.
hast du auch vor?
Wenn die Timeline in meine Timeline passt. Also so,
Ah, cool.
die
Ja.
WMBF Worlds habe ich auf keinen Fall vor, weil das einfach, ich mache ja im
Ja.
Frühjahr die Saison und
Ach
das
ja,
ist
die ist halt immer
wahrscheinlich
im
der letzte
November.
und das ist
Ja.
der letzte Wettkampf überhaupt wahrscheinlich so. Dementsprechend wird die für mich rausfallen. Dieses Jahr zumindest war tatsächlich das Ziel, aber ich habe auch für den Herbst schon neue Klienten, die ich preppe, so, ja, vielleicht mit einem von denen, keine Ahnung.
Ja, mega. Ja, so
Ja.
als Weltmeisterschaft würde ich echt sagen, die WMBF World ist so Nonplusultra. Das ist so höchster Standard, auch was Athleten angeht und Organisation, allem. Also da
Ja, sehr, sehr geil. Also
sehr,
coole
sehr cool.
Einblicke auch
Ja.
nochmal von dir. Dirk, du warst laut Jannis Karrer der mit Abstand abgezogenste Athlet auf dem ganzen Wettkampf bei der Worlds. Mit Abstand hat er auch nochmal sehr betont. Ich habe mit Jannis nochmal drüber gesprochen gehabt, privat auch so. Ich habe mit dem telefoniert und so. Und ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, wie du es geschafft hast. Du warst auch schon super früh, super lean.
Ja.
Überhaupt so lean zu werden. Wie lange hast du diätet? Wo hast du angefangen? Wo hast du aufgehört? In welcher Zeitspanne hat sich das bewegt? Hau mal bitte ein paar Facts raus.
Alles klar, genau. Also angefangen, ich hab einen sehr guten Starting Point gehabt, also Anfangspunkt. Ich glaube, da war ich bei 71,5, 72 Kilo, sowas, wo ich angefangen habe. Anfang Mai war das. Und dann so ab Mitte Juli, Anfang August, nach 10 bis 12 Wochen, hatte ich auch schon echt eine gute Form auf 67 Kilo. Also knapp 5 Kilo weniger als vom Anfangspunkt. Und da war es, da kam dann ja auch alles so, oh, ready too early. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Nickname, den ich in Amerika bekommen habe, Mr. Ready too early. Und ja, dann war ich halt schon, ich glaube, 8 Wochen, 9 Wochen vorm Wettkampf schon echt in der sehr, sehr guten Form.
Was war das Wettkampfgewicht jetzt mal?
Das war 65 tatsächlich,
Okay.
65 Kilo, ja. Oder 65,5, die Waage war dort bei der WMBF ein bisschen, also die hat uns ein bisschen leichter angezeigt. Also Waagen sind ja immer manchmal so ein bisschen verschieden.
Und jetzt nochmal,
Ja.
das ist crazy. Also du hast eigentlich 5 Kilo gepreppt, also sagen wir 7, 7 letztlich.
7 Kilo, genau, ja.
Aber
6 bis 7, ja.
es ist trotzdem natürlich von dem Gewicht aus 10% Körpergewicht,
Genau.
ne? Also darf man
Genau, ich
halt
bin
auch
ja
nicht
kleiner
vergessen.
auch,
Ja.
genau.
Und wie bist du in diese Ausgangsposition gekommen? Hast du da extra vorher schon mal eine Diät eingeschoben, wo ihr dann gesagt habt, okay, ihr holt erstmal ein bisschen was an Gewicht runter, sodass ihr in einer besseren Ausgangsposition seid? Oder ist das so dein Off-Season-Weight tatsächlich?
Das war tatsächlich so mein Off-Season-Weight, ja. Also ich habe
Crazy.
mal relativ geringen Body-Fat-Settling-Point, so. Also ich kann aufbauen mit einem geringeren Körperfett, sage ich jetzt mal. Und ich bin nie über 273 Kilo gegangen. Das war echt immer so dieses Maximum, wo ich auch echt mich so force-feeden musste und richtig auch Shakes und alles ballern musste, dass ich da überhaupt
Crazy.
weiter höher gehe. Und dann war das ja auch mit dem, wie war das? Genau, mit dem Lockdown. Das war ja eh super tricky, wo ich dann erstmal daheim trainiert habe. Das war ja eh alles voll unsicher noch ein bisschen. Dann haben die Gyms aufgemacht. Ich glaube, 3, 4 Wochen trainiert. Und dann hat auch die Prep angefangen. Und so war das dann. Und ja, und dann hatte ich halt eine sehr gute Ausgangslage, weil ich halt, während ich zu Hause trainiert habe, mehr so auf Maintenance gegessen habe. Da habe ich jetzt keinen wirklichen Überschuss gefahren, wo ich zum Beispiel gedacht habe, da kann ich jetzt eh nicht wirklich viel an Gains rausholen. Hab da 2 Kurzhanteln gehabt und alles daheim.
Es ist
Und hatte deswegen halt dann eine sehr gute Ausgangslage, die ich dann
ja.
gehalten habe, sage ich mal. Also an sich war das schon sehr, sehr, sehr gut. Und ja, und dann halt abgenommen, auch etwas langsamer so. Also wir haben das komplett slower angegangen. Und erst gegen Ende sind wir halt aggressiv gegangen, weil dazu komme ich gleich, wo wir dann halt ja ein bisschen das Essen zu sehr erhöht haben. Also es waren dann 4 Wochen vor dem Wettkampf, also vor der AMBF waren wir dann ready, haben die Kalorien erhöht, damit wir dann halt praller auf die Bühne kommen, erholter sind und alles. Und sind halt ein bisschen zu krass hochgegangen mit den Kalorien, dass ich dann halt wieder direkt Fett angesetzt habe. Und das ist halt die Sache, wenn man so lean ist, tendiert der Körper so krass dazu, Fett anzusetzen, wenn man die Kalorien zu sehr erhöht. Der Körper will halt so schnell es geht aus dieser ja, Notlage raus, sage ich mal, weil ab diesem Körperfett ist einfach der Körper, der fühlt sich nicht wohl. Der denkt halt, ey, bist gerade am Verhungern. Und wenn du da halt zu aggressiv hochgehst mit den Kalorien, ist halt direkt Körperfett, bam. Und ja, und dann war ich dann halt.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Auf der AMBF, GMBF ein bisschen deconditioned. Also die Form war schlechter als 4 Wochen vor dem Wettkampf, was halt auch mega mich demotiviert hat, weil da habe ich mir gedacht, ey, ich hätte ein viel besseres Paket abliefern können. Aber ja, erste Prep, man lernt draus, man macht halt kleine Fehler.
Ja.
Und ja, und dann sind wir halt radikal wie 1900 Kalorien runtergegangen zur WMBF Germany. Und dann war halt die Form wieder da, wo sie auch hätte sein sollen bei den anderen Wettkämpfen. Und
Also ihr
ja.
seid nicht 1900 Kalorien runtergegangen, ihr
Nee,
seid
nee.
auf 1900 Kalorien runtergegangen.
Eben, aber
Ja,
dann
okay.
bedenkt man halt, genau, ich war halt mit 2700 Kalorien, habe ich diese Form geschafft. Und dann musste ich halt, das waren so diese lowest Kalorien der ganzen Prep, so 2700. Und dann 1900 war dann halt bam. Aber ich war halt, ey, come on, ich will diese alte Form wieder haben. Innerhalb 2 Wochen haben wir das dann halt echt wieder
Ja.
hinbekommen, so zur
Ja.
WMBF Germany.
Hattest du auch den Eindruck jetzt, da du halt auch schon komplett hart warst, also kann man ja wirklich sagen, als du gemerkt hast, du hast Fett angesetzt, dass es tatsächlich eher so ein Core-Bereich war oder war das überall?
Ich würde sagen, überall, also in den Glutes vor allem, Glutes, überall würde ich sogar sagen.
Okay, ja.
Vor allem auch in den Glutes, weil die waren echt gut gestreift davor und ich habe echt, das dann wieder runterzubekommen, habe ich auch ein bisschen Panik gehabt, weil ich dachte, vielleicht mein Körper jetzt nicht mehr so dazu bereit, das Körperfett wieder herzugeben. weil man einfach hormonell ja ein bisschen in einer anderen Lage ist, aber zum Glück hat es geklappt. Also ich habe echt gedacht, weil ich wurde ja einmal so lean und dann habe ich mir gedacht, oh, wenn ich jetzt nochmal so lean werde, vielleicht ist der Körper jetzt nicht mehr so ja, dazu bereit, das Fett herzugeben, aber hat soweit geklappt. Also das Need, also der Kalorienverbrauch war auf jeden Fall ist ein bisschen runtergegangen bei mir, aber
ich finde es super interessant, weil ich habe nach der GmbF gedacht, wo ich gehört habe, so ihr wollt nochmal pushen jetzt. Das kann funktionieren, muss nicht. Ne? Also, das
ich mir aber auch gedacht, war, ich habe Panik, ja.
Ja, also ist jetzt auch nicht so, wenn man einmal die Form halt eben gefadet hat, so, dass die halt immer nochmal so zurückzugewinnen ist. Ne? Das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung. Das ist auch nicht bei jedem möglich. Also muss man halt eben ganz ehrlich sagen, so, es ist ja ganz oft auch das Thema, zu früh fertig sein ist eigentlich schlimmer wie zu spät fertig sein, weil, also wenn wir jetzt von ein paar Wochen sprechen, ja, also 3 Wochen zu früh ist zu früh, wenn du halt eben 3 Wochen vor deinem ersten Wettkampf halt fertig bist schon, ne, der vielleicht nicht als Hauptwettkampf dienen soll, wie, keine Ahnung, ein bisschen hinter der Zeit zu hinken und vielleicht nicht überall komplett gestreift zu sein, aber ein gutes Conditioning halt mitzubringen, so, weil es sieht schlechter aus, wenn die Form fadet, wie wenn du noch nicht ganz ready bist, so wie du sein willst. So, das sieht man irgendwie. Das ist, vom Look her ist das einfach irgendwie so ein bisschen anders. Deswegen aber crazy, dass ihr das auf jeden Fall dann nochmal rausgekitzelt habt. Aber ich sag mal so, wenn man so früh fertig ist und die Form gefadet ist, dann muss man, glaube ich, auch so aggressiv reingehen. Weil ich glaube nicht, dass du das mit 200 Kalorien, die du dann nochmal runtergehst, oder 300 in der Zeit halt eben nochmal rausgebügelt bekommst.
Auf keinen Fall.
Und ich glaube, das war der Grund tatsächlich. Und da auch Respekt so an Alberto, dass er das halt eben so auch dann durchgezogen hat, ja, mit 1900 und gesagt hat, so, du machst das jetzt halt, weil das ist schon, ja, es ist einfach ein Risiko und das, da muss man sich schon so ein bisschen auskennen, so dass man sowas halt eben machen kann. Also auch eine gute Leistung des Coaches an der Stelle, definitiv crazy. Und dann warst du bei der WMBF, warst du auf jeden Fall auch schon nochmal besser in Form?
Ja, da war ich auf jeden Fall so auf der Form, würde ich behaupten, so wie ich Anfang September dann war, so vor dem Eat-Up, genau, das war so schon eine sehr, sehr gute Form, aber da wär noch was gegangen und das ist dann halt für die Worlds haben wir das dann innerhalb von 4 Wochen dann nochmal 2 Kilo weniger, ey. Das ist nochmal 2 Kilo runtergegangen. Ja. Gleich im Vergleich zur WMBF Germany.
Ich finde das so super interessant, weil das halt eben, ja, man sagt ja auch immer, gut, am Anfang fängst du an vor einer Diät, ja, fängst erstmal bei der Prozent an, Rate of Loss ungefähr, dann gehst du halt eben immer weiter runter, bis du dann irgendwann so auf 0,5% bist, wo du dann am Ende sein willst. Und ich kenne so wenige Leute, bei denen das funktioniert am Ende halt bei 0,5. Weil selbst bei dir, du warst jetzt einfach zu früh fertig, so, dann hat das halt eben, warst schon zu früh fertig und am Ende musstest du halt trotzdem nochmal über diese Rate of Loss von 0,5 dann reinpushen.
Ich hab den auch.
Und das ist great. Also ich find's geil halt, ne? Also, dass das auch wieder mit Praxisbeispielen trotzdem gezeigt wird, dass es auch funktionieren kann. Weil ich weiß nicht, ob du eine bessere Form gehabt hättest, wenn du jetzt halt eben nochmal 6 Wochen mit 0,5%, weil die Diät wäre ja auch wieder länger. Und es ist einfach, es ist schwierig, aber so ganz viele Praxisbeispiele zeigen halt eben auch, dass man manchmal einfach auch aggressiv reingehen muss, weil es anders halt nicht funktioniert so, ne? Und anders die Form halt eben nicht stimmen wird. So, auch wenn potenziell ein bisschen mehr Muskelverlust halt dabei ist.
Kommt halt auch auf die Zeitspanne an, denke ich, weil bei uns war es ja echt dann nur 6 Wochen, aber wenn man halt so aggressiv reingeht für 12 bis 16 Wochen, ist halt auch nochmal ein Unterschied, denke ich. Ja. Wenn man es halt kurz macht, irgendwann der Körper, der tut halt, glaube ich, schon irgendwann sagen, ja, hey, genug. Ja. Wenn man es halt kürzer macht, und ich glaube, es ist auch sehr individuell. Ich glaube, manche Athleten tendieren halt mehr dazu, Muskeln zu verlieren, manche nicht. Kommt auch darauf an, wie man halt in der Zeit trainiert, wie man regeneriert, Stress handelt. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr individuell auf jeden Fall.
Definitiv. Wie seid ihr in der Diät vorgegangen? Hast du mit Diet Breaks gearbeitet? Warst du ohne Diet Breaks?
Ja? War auf jeden Fall jetzt, wir haben nie wirklich, sage ich jetzt mal, offiziell Diet Breaks gemacht. Mhm. Wir haben halt echt so langsam abgenommen, die ganze Prep über, dass es teilweise ein 100er, 200er Defizit gab für 2, 3 Wochen. Und dann hatten wir wieder ein 500er Defizit für 1, 2 Wochen. Es war echt immer so ein Stop and Go. Also wir haben das Defizit mal verkleinert, dann wieder erhöht. Mhm. Und das war halt, ich habe dann halt nie wirklich ein Diet Break gebraucht, so, weil wir halt nie wirklich bam, bam, bam gemacht haben. So die, außer jetzt halt gegen Ende, aber vor September war es halt echt immer so mal höheres Defizit, dann mal kleiner. Und ich finde, das hat halt auch wirklich einen Unterschied gemacht, halt das Defizit. Wenn es halt kleiner ist, das tut einen jetzt nicht so auseinandernehmen. Da ist man halt, das macht nochmal einen heftigen Unterschied auf jeden Fall.
Warst du, wie bist du in den Diet Breaks, nicht in den Diet Breaks, in den Deloads dann vorgegangen? Ich nehme mal an, du hast mit Deloads gearbeitet über die Zeit. Und hast du da die Kalorien dann erhöht für die Zeit von dem Deload oder hast du es trotzdem dann bei...
Wir waren immer noch im Defizit, aber halt im kleineren dann, so ein 100 an 200 Defizit. Ja. Also so haben wir dann die Diet Breaks gemacht und hat auch gut funktioniert, die Deloads gemacht. Hat auch gut funktioniert und Deload hatte ich jede siebte Woche, echt nur so alle zwei Monate ein für eine Woche. Und selbst da, also Deloads, die Intensität haben wir da jetzt nicht so krass runtergeschraubt, eher das Volumen ein bisschen. Aber ja.
Mache ich eins zu eins genauso.
Ja,
cool. Also auch die ganze Herangehensweise, die du gerade beschrieben hast. Also wir werden es auch ähnlich wahrscheinlich machen. Ich habe jetzt 18 Wochen Diät gemacht, habe ab und zu halt mal auswärts gegessen, wenn ich Bock hatte und so. Dadurch ist die Rate of Loss halt manchmal, also die Rate of Loss, wenn wir von Rate of Loss hier sprechen, das ist quasi die Abnahmerate in Prozent pro Woche vom Körpergewicht. Ja, also für alle die da gerade auf dem Schlauch stehen. Und keine Ahnung, wir haben jetzt 18 Wochen Diät gemacht, ich habe 8,5 Kilo abgeworfen, so ist jetzt auch nicht übermäßig viel, so, ne? Das sind irgendwie 0,4, 0,5 Kilo pro Woche, aber halt voll entspannt, habe auch absolut keine Diäterscheinungen und jetzt cruisen wir halt so einfach durch in die Prep und ich habe das ähnlich gemacht halt auch, also ich habe jetzt den ersten Dietbreak gehabt, also jetzt tatsächlich so einmal initial vor der Prep, noch einmal gerade im Urlaub gewesen, noch einmal ein Dietbreak implementiert und ansonsten auch genauso wie du, halt eben Intensitäten, Deloads hoch. Bin mal gespannt, nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist die optimale Herangehensweise für jeden, aber das ist halt auch eine Möglichkeit. Und einfach halt eben diese Zeit vom Dietbreak so ein bisschen eingespart und derzeit halt ein bisschen moderater halt unterwegs gewesen, was so die Rate of Loss anging. Und das hat auch super funktioniert bisher. Also ich habe auch keine Krafteinbußen. Dementsprechend gehe ich auch einfach mal davon aus, dass die Muskelmasse irgendwo noch erhalten geblieben ist bis dato. Und ich nehme an, dass es bei dir halt ähnlich gewesen ist.
Man muss tatsächlich sagen, performancemäßig, ich habe während der Prep kein bisschen an Kraft verloren. Wirklich. Bei keiner Muskelgruppe. Und das ist so das Zeichen, dass man halt auch keine Muskeln verliert. Wenn die Performance oben bleibt, bei derselben Technik, bei derselben Ausführung natürlich, beim gleichen Volumen, kann man sehr sicher sein, dass man die Muskelmasse erhält. So. Und dass das Training einfach auch passt. Also das ist ja auch nochmal sehr wichtig, denke ich, auch so während der Prep oder der Diät, dass das Training einfach auch das Volumen, dass man nicht zu viel macht, nicht zu wenig. Also das Training ist auch schon wichtig, einfach so um diesen Stimulus zu haben, um die Muskeln zu halten, sage ich mal.
Ja.
Das ist auch sehr wichtig, auch die Ausführung, dass man die halt immer gleich lässt.
Ja, hast du mit vielen Pausentagen gearbeitet? Also, ich habe letztens was in der Story gesehen. Ich meine, du hast 5 Tage trainiert pro Woche.
Genau, ne? 5 Tage, 2
Upper, Lower Format, ne?
Genau, 3-mal Upper, 2-mal Lower.
Ja, crazy. Genau. So, aber auch mit einem relativ niedrigen Volumen, ne?
Niedriges Volumen, genau, das haben wir auch in der Prep geändert. Da, also für die großen Muskelgruppe waren es, ich glaube, immer 9 bis 13 Sätze, was schon eigentlich wenig ist. Und für die kleinen Muskelgruppen 6 bis 8.
Und du arbeitest trotzdem auch noch mit relativen Intensitäten, ne? Also so
auf jeden Fall, oder? Genau, aber halt schon, ja, so 0 bis 2 AEA hatten wir immer. So bei allen Übungen eigentlich, Isolationsübungen eher sogar Richtung 0. Also Intensität war sehr weit oben und das werden wir jetzt auch in der Offseason machen, weil das hat so gut in der Diät funktioniert, am Anfang Progress gemacht sogar noch und die Kraft gehalten, da denken wir uns jetzt in der Offseason mit genug Essen, logischerweise sollte das dann ja auch für Muskelaufbau dann sehr gut funktionieren.
Ja.
Und ich denke halt einfach auch so, wenn man die Übungsausführung, daran haben wir halt sehr viel gearbeitet, das ist echt der alles am Zielmuskel ankommt und dann braucht man einfach nicht so viel Volumen, theoretisch.
Ja.
Wenn man da halt,
Ich merke das auch immer wieder, also umso länger ich trainiere, umso weniger Volumen brauche ich.
100%. Aber da haut einen auch ein Satz Beinpresse oder was weiß ich, mehr weg als vor ein paar Jahren, weil man da einfach viel mehr Power geben kann.
Finde ich. Für das ZNS ist es einfach viel anstrengender. Erstens, du bewegst mehr Gewicht. Zweitens, es kommt halt eben mehr in den rekrutierten Fasern an, beziehungsweise ich glaube, du rekrutierst einfach mehr Fasern auch dabei.
100%,
In der Zielmuskulatur zumindest. Und das ist einfach ein anderes Training. Ich habe auch gelernt, einfach her da reinzugehen. So, ne? Wenn wir jetzt von der REA 0 bis 2, also Reps in Reserve 0 bis 2 sprechen,
das ist schon
dann sind das halt 0 bis 2 und Irgendwie mag ich mittlerweile auch nicht mehr so die, also ich krieg per Instagram so oft eine Anfrage, ja Daniel, was hältst du von High Intensity, was hältst du von High Volume, bla bla bla. Ja. So, und ja gut, ich sag halt immer, das kann funktionieren so, wenn du das halt auch kannst, ne? Aber wenn du halt eben High Intensity machen willst, aber eine scheiß Technik hast, dann funktioniert's nicht. So, weil du kannst halt nicht mit einer schlechten Technik mit zwei Sätzen arbeiten. So, ne? Und dementsprechend sage ich auch meisten Leuten, halte ich nichts von, weil, ja gut, du hast zwei Sätze, um den Zielmuskulatur zu ermüden, und wenn du das halt eben in den zwei Sätzen verkackst, dann bist du am Arsch.
Weil, ja, du hast dann halt echt so diese zwei Chancen, sage ich jetzt mal.
Ja, so. Genau. Und da ist halt eben für viele halt eben auch ein bisschen mehr Volumen, insbesondere Leute, die noch nicht so lange trainieren, vielleicht einfach die bessere Möglichkeit bei vielen Übungen. Ne?
100%. Ja. Das sieht man auch bei den Top-Athleten, wenn man das mal verfolgt, also die Top-Athleten mit wenig Volumen trainieren dann halt auch echt extrem hart, haben eine super Ausführung, und Leute, die mit so einem richtig hohen Volumen, da sieht man einfach, die trainieren zwar auch hart, aber da ist die Technik einfach nicht 100% on point, so, wenn man das einfach mal so ein bisschen so verfolgt, sage ich mal.
Ja, oder die knallen halt genug Stoff.
Oder so, ja, dann funktioniert ja alles. Ja.
So ziemlich, Grunde. Ja, aber das ist tatsächlich halt eben so ein Ding, ne? Also man muss halt eben drauf achten, ist halt auch so ein Indikator, ne? So ein bisschen, nicht, dass jeder mit einer schlechten Technik und High Intensity Stoff knallt, so, das will ich gar nicht behaupten, aber ja das ist, könnte halt schon mit ein Grund dafür sein, warum die halt trotzdem damit wachsen und du vielleicht als Naturalathlet dann nicht, ne? Wie gesagt, muss man sich dran üben. Ich finde immer, jemand, der mit High Intensity arbeiten möchte, der sollte sich auf jeden Fall einen Coach holen, der über die Technik guckt. So, und auf jeden Fall beurteilt, wie viel Intensität wirklich in den Satz gebracht wird. Ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, alleine zu
beurteilen. Auf jeden Fall. Also AIA 0 bis 2 bei Beinpresse oder so ist extrem hart. Also das ist extrem hart. Ja. Also da wirklich ein AIA von 0 oder 1, da muss man schon echt ans Limit gehen.
Ja.
100%.
Du, bei einem Beinstrecker auf 15 Reps auch. Also auch, das ist auch mental einfach, also es ist mental schwerer wie vom Körper her.
Ja, und man kann oft mehr rausholen, als man denkt nochmal. Man kann immer noch ein, zwei Reps raushauen.
Ja, es ist super schwierig. Also wirklich super schwierig. Aber interessant, wie hat das jetzt für dich funktioniert in der Diät, so einfach auch mental so nah ans Muskelversagen auch zu trainieren?
Ist aber alles auch hart. Mental ist es schon echt beim Beintag, also bei ADLs, also Kreuzheben, rumänisches, oder Beinpresse, war das schon heftig. Also,
merkst du da auch, oder hast einen krassen Unterschied gemerkt von Offseason zu Prep?
Auf jeden Fall, ja. Also die Beintage da, das war irgendwann einfach echt, also da bin ich ganz ehrlich, so, ich will nicht. Da war echt, irgendwann war die Motivation so gering, das war, ich muss mich zwingen zum Training. Das war irgendwann echt so, wie als würde man so in den Krieg jetzt ziehen, so ein bisschen. Mhm. So. Ja. Das war kein Spaß mehr wirklich, das war echt so, einfach nur machen. So.
Ja.
Klar, man hat halt das Ziel, man weiß so, man muss da durch, man hat das Ziel vor Augen, aber so der Körper sagt einfach nein irgendwann. Irgendwann war das echt so, man freut sich aufs Training, oh, Dopamin, bam, geil, let's go. Und in der Prep war es irgendwann so,
ist ja glaube ich, bei jedem auch so. Also, dass am Ende die Beintage gerade so extrem kreislauftechnisch hart reinkicken.
Kreislauf, teilweise würde ich fast umkippen, habe ich mir gedacht.
Ja, also ist ganz schlimm. Aber jetzt so dieser Kontrast zwischen High-Intensity-Training in der Offseason, hast du auch in der Offseason schon ähnlich trainiert gehabt, nehme ich mal an.
Also High-Intensity schon immer,
Und so von Offseason zu Diät, ist es wirklich krass viel mental anstrengender, und könntest du dir vorstellen, dass es eventuell einen Benefit hätte, wenn man in der Diät beispielsweise vom Volumen ein bisschen hochgeht und die Intensität ein bisschen runterschraubt?
Ich muss sagen, also in der Diät, die Intensität habe ich sogar ein bisschen runtergeschraubt, also in der Offseason habe ich tendenziell noch härter trainiert, aber einfach auch so, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, so in der Diät, weil ich habe mir gedacht, wenn man zu hart pusht, ist es nicht wert. Also die Muskeln zu erhalten, der Stimulus, der ist gesetzt mit der Intensität, die ich jetzt hatte in der Diät. Ja. Und weiter hinaus zu gehen, wird nicht viel bringen. Und es wäre dann einfach so eine Ego-Sache. Und ja, klar, also ich denke, in der Offseason kann man da halt schon härter pushen, auf jeden Fall. Und tendenziell auch ein bisschen höheres Volumen machen mit der gleichen Intensität. Aber in der Diät halt, wie du gesagt hast, würde ich auch schon mit der, bin ich sogar runtergegangen ein bisschen, immer noch hart trainiert. Aber ja, das Volumen halt dennoch geringer gehalten, würde ich sagen.
Ja. Weil das ist auch so ein Ding, das man sehr, sehr oft beobachtet bei Wettkampfathleten oder Leuten, die eine Diät machen und dann auch einen niedrigeren KFA kommen, dass halt eben die Verletzungsgefahr krass steigt, dadurch, dass man halt eben näher zum Muskelversagen trainiert und natürlich dann auch eher mal die Technik halt eben ein bisschen schleifen lässt.
Ja, weil mental auch, ja.
Ja, es ist einfach, also so, du musst den Fokus über einen kompletten Satz einfach beibehalten und das wirklich so von Anfang bis Ende musst du am Start sein mental.
Das ist die Sache, auch kognitiv ist irgendwann in der Diät
Du bist halt Banane. Du bist froh, wenn du dein Gewicht noch zusammenzählen kannst. So.
Ja, natürlich. Hast auch irgendwann kein Glykogen mehr in den Muskeln, bist flach. Man kann die Muskeln nicht mehr so richtig ansteuern, fühlen.
Ja.
Irgendwann geht man einfach so, man macht halt die Bewegung und fühlt die einfach nicht mehr richtig. Man kann nicht mehr richtig kontrahieren.
Ja.
Und irgendwann, also dass man auch nicht mehr so 100% fokussiert ist, wie du gesagt hast. Das sind alles halt diese. Und je leaner du halt wirst, also ich habe das gemerkt, wo ich dann halt echt auf diese absolute Endhärte gegangen bin, dass du echt Banane bist im Kopf. Da ist echt, du fühlst die Übung einfach nicht mehr. Das ist schwer zu beschreiben, so. Ja,
also jeder, der den Dirk mal gesehen hat, also er war halt auch wirklich lean. Ja, also so Markus lean war auch schon lean, aber du warst halt richtig lean. Ne? Also so, da ist einfach nochmal ein Stück mehr Conditioning da gewesen. Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass halt eben das, wenn du so kurz vorm Abnippeln bist, tatsächlich, ja, da hast du halt andere Probleme.
Und ich kann echt sagen, es ist nochmal ein Unterschied, ein Weltunterschied. Also sagen wir jetzt mal 4-5% Körperfett und 7%. Also so dieses von shredded auf dieses richtig, richtig abgestreifte, ist halt, man denkt zwar so, oh, ich fühle mich schon scheiße, aber wenn du dann halt echt auf diese Endform gehst, ist es nochmal ein guten Ticken ekelhafter. Also ist echt so.
Ja, ist wirklich so, ich glaube dir das. Also das Ding ist halt, es können auch sowieso, glaube ich, genetisch nicht alle Personen erreichen mit dieser Fülle, die du hast. Also ich will auch gar nicht sagen jetzt, dass jeder unbedingt auch darauf abzielen muss. Also klar, es sollte Zielsetzung sein, aber auch früh genug erkennen, wenn man halt eben eigentlich nur Muskulatur einbüßt. Weil das passiert nämlich sehr, sehr vielen auch, wenn die so auf dem Weg zur Endhärte sind und dann, ja, keine Ahnung, so noch einen Streifen mehr auf dem Glut und noch hier einen kleinen Cut mehr wollen, so dass dann irgendwann nach, ja, dass die Muskulatur einfach dann flöten geht, ne?
Eben, ja.
Wie nach halt, flach kommt dünn.
Oder eben hat mir auch Alberto so gesagt, dass das halt rein genetisch so bei mir der Fall war, dass ich dazu tendiere, so mein Körper ist sehr gut darin, Muskeln zu halten, während ich so lean werde und bei jemand anderen wäre schon das Muskeln halt verloren gegangen wären.
Ja.
Dass man da halt abflacht. Das sieht man ja auch oft. Dass dann der Athlet ist noch richtig voll prall und der will halt noch leaner werden, aber dann der wird einfach nur dünner.
Ja. Das ist immer und so dieser Sweet Spot, den man erkennen muss. Und wenn du halt eben einen guten Coach hast, auch am Start, hattest du jetzt dann mit
Alberto. Der erkennt es dann, ja.
Dann sollte der das erkennen. Und wenn nicht, dann sollte man dann halt eben früh auch die Notbremse ziehen und dann sagen, okay, hier ist halt eben Stopp. Ja. Und deswegen sind halt eben auch so Form-Updates immer super, super wichtig, gerade in so einem Körperfettanteil. Aber ich glaube, das hängt auch alles bei dir so ein bisschen damit zusammen, dass du halt eben auch so einen niedrigen Settling-Point hast, ne? Dadurch, dass der halt eben schon so niedrig ist und du dich einfach auch länger komfortabel wahrscheinlich in so einem KFA fühlst, kannst du natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen besser performen so in dieser Zeit.
Weil du halt einfach nicht so weit entfernt bist vom Settling Point, weil wenn der halt echt zu gering ist, wie jetzt bei mir im Fall, bin ich nicht so weit davon entfernt. Also ich bin dann nur 4-5 Kilo von meinem Settling Point entfernt.
Ja.
Im Gegensatz, wie wenn man jetzt, sag ich mal, 10 Kilo davon entfernt ist. Ich glaube, da ist der Körper halt auch nochmal so auch hormonell so ein bisschen.
Ja, das ist irre. Bei mir ist er locker über 15. Also ich fühle mich am wohlsten mit so 18% KFA in dem Dreh. Also von Hunger und Sättigung halt, ne?
Das ist aber halt in der Offseason wiederum auch geil. Das ist so, man hat so Struggle mit dem Essen. Ja.
Nie. Das ist schon, also hat alles so seine Vor- und Nachteile. Und ich könnte mir halt eben auch vorstellen, dass man am Ende der Offseason, beziehungsweise dass man im Rahmen der Offseason vielleicht ich beispielsweise jetzt einfach ein bisschen mehr aufbaue, aber dann auch in der Diät einfach ein bisschen mehr Muskulatur nochmal auf der Strecke liegen lassen könnte. Zumindest, wenn man halt eben zu lange zu lean ist. Ne? Deswegen, das ist immer schon eine gefährliche Sache eigentlich, so zu
alles
lange
so zu lean. Vor- und Nachteile.
Ja.
Bei mir zum Beispiel dann dieses Umgekehrte. Wenn ich dann zu hart, zu lange das Essen pushe, ist dann irgendwann meine Verdauung abkackt und ich einfach dazu tendiere, mehr Fett einzulagern oder anstatt Muskeln aufzubauen. Wenn ich halt einfach weiter dann versuche, das Körpergewicht nach oben zu pushen, ist dann halt genau das Gegenteil wie bei anderen vielleicht dann in der Diät. Wenn die dann halt weiter pushen, dass der Körper dann auch sagt, hey, Feierabend, ich gebe jetzt kein Fett mehr her, nur noch die Muskeln jetzt.
Ja.
Und so ist dann halt dann bei mir im Aufbau zum Beispiel, wenn ich dann halt zu lang pushe, dass dann irgendwann ist so, ey, Verdauung kackt ab, das und das.
Ja,
ja, das ist halt alles Vor- und Nachteile. Ja.
Voll, voll. Und Dirk, wie hast du das gemacht mit, hast du Cardio genutzt? Hast du mit Steps gearbeitet? Habt ihr da irgendwas noch gemacht? Ich nehme mal an, dadurch, nur dass Steps. War mir schon so ein bisschen im Vorhinein klar, weil du so ein niedriges Defizit dann irgendwo hattest über die meiste Zeit, dass ihr dann nur mit Steps gearbeitet hast. Und ich glaube, das ist dann dahingehend auch schon nochmal ein Game Changer. Warst wahrscheinlich dann auch nicht so ultra hoch, oder? Bei 10 bis 12
K. Ja. Genau, 10 bis 12, ja. Das war auch so, ich weiß nicht, also hätte ich mehr gemacht, also das hätte mich dann auch wieder gestresst. Ich weiß nicht, so.
Ich glaube, das klaut dir auch.
30.000 oder so hat er ja gemacht.
Das Bro, ganz ehrlich, mir klaut es auch Performance. Alles über 15 K ist ganz klar Performance klauend bei mir.
Same. Ja. Und auch mental, das wäre für mich Stress. Das wäre für mich so, keine Ahnung, irgendwann bist du ja eh so ein bisschen lethargisch in der Diät. Das wäre dann so für mich, ey, ich will jetzt nicht rausgehen und Steps machen. So. Das wäre dann immer so ein Stresser, ja.
Also ich bin auch bei Steps sehr, sehr vorsichtig, wenn ich sowas implementiere, weil ich auch finde, die machen auch einfach kaputt. Also so, die machen K.O.,
auf jeden Fall, ja.
Die klauen dir Performance. Ich finde, ab einem gewissen Punkt, also bis 10K gibt es ja auch relativ gute Referenzen, sodass die 10, sogar den Hunger drücken. Ich glaube, insbesondere so an fettleibigen Personen und so, wo dann Untersuchungen gemacht worden sind, sodass die auch einfach weniger Hunger haben etc. pp. Aber ich glaube, wenn das höher geht, viel höher geht, glaube ich eher so, dass Hunger kommt. Also so, ich merke, wenn ich viel gegangen bin, so, ich will was essen danach und so. Und ich weiß nicht, ob das noch so... 15 ist so die magische Grenze, aber du wirst auch immer, du passt dich halt auch immer mehr an, ne? Umso länger du in der Diät bist, sagen wir mal, du fängst an bei 7, dann gehst du auf 9, dann gehst du auf 11, dann gehst du auf 13, 15. Wenn du das in so kleinen Schritten erhöhst, ich glaube, dann ist nicht ganz so schlimm, wie wenn du jetzt sagst, okay, ich mache heute 10 und ab morgen mache ich nur noch 20 oder 25, so. Und das ist halt komplett irre, so, weil... Also ich glaube, da hast du auch einfach deutlich mehr Hunger, fühlt sich deutlich mehr K.O., aber wir sind adaptiv, ne? So, und ich glaube, wenn man das langsam peu à peu steigert, auch bis zu einer gewissen Grenze ist das besser, irgendwo zu regenerieren, wie wenn man das auf einmal so, tack, 25, bam. Ja, 100%. Aber ich könnte auch kein 25, hätte ich auch keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann würde ich lieber weniger essen.
20.000, das wäre schon...
Ja, also dann esse ich lieber 200 Kalorien, 300 weniger, so wie so viel mehr zu geben, weil das ist auch Zeit, die du opferst. Also,
auf jeden Fall, ja. Man kann halt Telefonate tätigen, das und das machen. Ich habe auch ein paar Athleten, die haben sich ein Laufband geholt und haben dann halt ihre Arbeit, wenn sie es auf dem Laufband, das ist natürlich auch eine Option.
Ja.
Aber ja, ich denke mir halt einfach so, ey, ich gebe mir nicht den Stress, dann esse ich halt 200, 300 Kalorien weniger.
Ja.
Und fertig.
Ja.
Also da habe ich auch weniger Probleme mit. Ja.
Also so, dass die Zeit wäre mir dann auch einfach zu schade.
Auf jeden Fall.
In der Prep.
Auf jeden Fall. Warum hast du irgendwann den Sleepwalker-Modus, so haben Marek und ich den genannt. Irgendwann läuft dann auch verdammt langsam und da sind 10.000 Steps. Keine Ahnung, wie lange, das hätte für mich 3 Stunden gedauert, glaube ich.
Ja,
so, irgendwann, man schlendert.
Erstens das und du wirst auch so viel effizienter halt. Es ist ja jetzt nicht mehr die gleichen Schritte, die du am Anfang der Prep machst. Erstens, du bist viel leichter.
Weniger.
Ja. So, und zweitens, du bist viel lethargischer, müder und schleppst dich irgendwie nur so dadurch und versuchst dich so wenig zu bewegen. Währenddessen, selbst wenn du versuchst, immer noch aktiv zu sein und halt eben Need irgendwie gar nicht so einkacken zu lassen, so.
Trotzdem, das Need geht runter irgendwann. Das sind halt auch so kleine Sachen, die dann einfach wegfallen. Man ist ja nicht mehr so mit Elan, man ist dann halt mehr im Zombie-Modus.
Und Dirk, jetzt noch so eine abschließende Frage. Du warst bei der WM in Las Vegas, hast es geschafft, einen Overall zu holen.
Ja.
Woran hat es gelegen? Im Vergleich zu den deutschen Meisterschaften, du hast gesagt, ANBF, GNBF, war die Form so ein bisschen gefadet.
Das ist 100%.
Denkst du, dass das Starterfeld einfach bei der Worlds tatsächlich ein bisschen schlechter war wie bei den deutschen? Also wir hatten ja jetzt auch viele Gesamtsieger, sag ich mal, in den deutschen Overalls immer so, ne? Also mit Markus, mit Barak, mit Sepp und so, das war ja halt eben halt auch schon mit Big Busy, guck mal, bei der AMBF noch. Stimmt, also es waren schon krass viele gute Leute dieses Mal im Gesamtsiegerstechen, die auch auf einer Worlds top abschneiden würden oder abgeschnitten haben, sie, Barak, Zweiter. Woran denkst du, hat es gelegen, dass es bei der Worlds geklappt hat?
Also zum einen, klar, Sadat halt die absolute Bestform, das war nochmal ein höllenweiter Unterschied zur AMBF, GMBF, auch zur WMBF Germany. Also wie gesagt, waren ja nochmal 2 Kilo weniger im Vergleich zur WMBF Germany und knapp 3 bis 3,5 Kilo im Vergleich zu GMBF und AMBF. Das hat halt dann nochmal einen höllenweiten Unterschied gemacht. Und einfach auch so, ich würde sagen, auch so die Stage-Performance, das Posing war besser, alles, das wird ja auch von Show zu Show besser, die Ausdauer und alles, das Selbstbewusstsein auf der Bühne.
Ja.
Und ja, all in all muss ich sagen, die Bantam-Klasse, da wo ich mitgemacht habe, war die allerstärkste mit Abstand im Vergleich zu den anderen. Also wenn du da mal den 2., 3. und 4. Platz dir anschaust, ich glaube, der 3. war ein Spanier, also die Spanier waren eh abnormal geisteskrank bei den Worlds.
Ja.
Und der 4. war der Poyen, der heißt auf Instagram Giraffe Poa, glaube ich, auch richtig lean, Blutstreifen gehabt. Und der 2., Da war ich da hatte ich gedacht, oh, das wird schwer. Also der war auch, ich glaube, 42 war der, schon jahrelang trainiert und war auch, Adern, das habe ich noch nie gesehen gehabt. Der 2. war auch richtig krass. Und ja, aber als overall, 2. wurde ja der Ramon.
Ja.
Und auch viel und 3. war, glaube ich, weiß jetzt auch nicht mehr, wie der heißt, aber overall stechen war im Vergleich, ja, vielleicht ein bisschen schwächer als jetzt zur, sag ich jetzt mal, AMBF oder auch GMBF. Aber so in der Klasse war das auf jeden Fall schon sehr, sehr krass bei den Worlds, bei der Bantam-Klasse auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, es gab drei Amateurklassen, oder?
Ich überlege, oder vier waren es.
Bantam- und eine war ja irgendwie nur mit 2 Leuten besetzt gewesen auch, ne?
Die waren 5 sogar, 5 waren es.
Ja. Echt?
Ja, okay. Bantam, Leichtgewicht, Mittel, leichtes Schwergewicht und Schwergewicht.
Ja, okay, crazy, ja. Ja, der Janis hat auch gesagt, so es wäre, wenn zwischen dir und einem Ramon gewesen, also so auch der deutschsprachige Raum da, aber Conditioning, Performance etc. pp. Hat dann einfach
das auch. Ja, also was auch mir die Judges gesagt haben, war halt auch die Symmetrie bei mir und das Conditioning und all das, also diese Mischung, so Symmetrie, Conditioning.
Ja.
Und halt die Rückseite, haben mir viele gesagt. Ich habe halt mit der Rückseite die Klutstreifen, der Rücken, damit halt sehr krass gepunktet. So.
Ja. Crazy. Und jetzt bist du WMBF Pro und zwar nicht irgendwie WMBF Pro geworden, sondern über den Overall. Habt ihr eigentlich auch einen Klassensieg im Overall? Habt ihr auch beim Klassensieg eine Pro-Card bekommen schon?
Nee, nur Top 3 im Overall hat die Pro-Card bekommen. Top 3 im Overall.
Finde ich cool, ja.
Ja. Ja, mega. Fand ich mega geil. Ich dachte erst, es wäre nur der Klassensieg. Also eine Art Super Pro-Qualify, aber war Top 3 Overall. Ist echt sehr gut organisiert, finde ich. Also auch so mega cool.
Definitiv, deswegen ist Ramon jetzt auch WMBF Bro, also Ramon, wenn du den Podcast hörst, falls du den Podcast hörst, herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle nochmal. Dirk, wie geht's weiter?
Ja, Plan ist jetzt erstmal in den Aufbau zu gehen und 23, da ist der Plan dann als Pro zu starten bei der WMBF. Also sollen auch mehr Pro-Wettkämpfe in Europa kommen, also bis jetzt ist ja nur die SMBF, glaube ich, Pro Cup hat.
Ich habe auch erfahren, das ist die Europameisterschaft, falls du es noch nicht wusstest.
Oh.
Ja, weil ich habe mit Ines einen Podcast gemacht und da haben wir auch so ein bisschen drüber gequatscht und er hat gemeint, ja, da war ja auch die SMBF Pro Klasse, die Europameisterschaft, ne? So, nicht wie Europa. So, wusste ich gar nicht. Also, ich dachte, das wäre SMBF Pro, ja, aber das war anscheinend Europa. Deswegen war die auch so stark besetzt, anscheinend, weil das war ja irgendwie 20 Leute plus auch da, ne?
Ja, mega. Also, das war auch ein geiles Event dort. Und sollen halt auch noch mehr kommen. Das Coole ist halt, wenn man international ist als Pro, normal muss man ja sein Debüt im Folgejahr machen. Aber als Europäer kann man 2 Jahre warten. Weil, wäre ich jetzt Amerikaner, müsste ich halt nächstes Jahr mein Debüt machen.
Echt?
Und. Ja, da hast du echt 365 Tage, sonst verfällt die Pro-Card. Und als
blöde
Europäer
Frage,
kannst
warum
du halt
konnte der Janis 4 Jahre warten?
Der Janis? Weil er, ich glaube, weil er ja Europäer ist. Ist ja kein Amerikaner, aber 4 Jahre ist schon länger. Ja.
4 Jahre ist länger, ja.
Ich glaube, nur als Amerikaner hat man halt da so diesen Druck. Weil damals halt so viele Pro-Wettkämpfe gibt in Amerika bei der WMBF. Und in Europa ist halt, gibt es ja nur, ich glaube,
Ja.
echt nur die SMBF.
Ja.
Und ja, ist halt sehr cool. Also,
Was
ja.
ist dein Ziel? Ich nehme mal an, dann auch WNBF Worlds dieses Mal als Pro, oder?
Als Pro, ja klar, also teilzunehmen als Pro, safe.
Ja.
Aber dann so als Ziel, ja, das ist dann ja so Lightweight, die Klasse zu gewinnen, wäre schon geil. Top 3 overall, das wäre schon,
Ja. Ja,
das wäre dann halt echt,
das wäre
das wäre
crazy.
so das Ziel. Das wäre schon echt sehr, sehr crazy. Ja,
Würdest
also
du
da.
nochmal bei einem anderen Amateurwettkampf eigentlich starten?
Ich habe mir überlegt, schon DFAC sehr cool auch.
Mhm.
Das ist ja mit der
BMBF
AMBF
mal?
auch.
Oder AMBF, ja.
Genau, aber so, was ich halt auch mitbekommen habe bei der Olympia, bei der PNBA, also da denke ich mir, das wäre jetzt bei mir nicht mit wegfallen.
Ja.
Also ich denke schon, dass ich halt hauptsächlich bei der WNBF jetzt auch so bleibe, hoffe, dass da auch mehr Pro-Wettkämpfe kommen. Und denke ich dann halt da auch 23, drei Wettkämpfe mitnehmen, also Europa dann die Meisterschaft, auf jeden Fall die Worlds, ist ja dann halt wieder der Hauptwettkampf.
Ja.
Und ja, mal schauen, also wie es dann noch mit anderen Verbänden aussieht, aber ich denke so, WNBF werde ich so hauptsächlich bleiben.
Ja,
Dann halt auch da mit der Pro-Card, ja.
macht auch irgendwo Sinn, ne?
Und da
Also,
bin ich halt auch sehr happy mit dem
ja.
Judging, mit der Organisation,
Ja.
mit allen so.
Wie
Und
gesagt,
ja.
man könnte natürlich jetzt irgendwo noch sagen oder versuchen, beispielsweise die Pro-Card bei der PBA zu kriegen. Ich glaube, du hast die auch gar nicht,
Die
ne?
hast du sogar, also was ich mitbekommen habe, mit der WNBF Pro Card kannst du die einfach anschreiben, hast auch eine PNBA Pro Card.
Und du hast
Du musst da gar
eine
nicht.
DFSC Pro Card automatisch.
Ich glaub's auch, ja. Also
Nee,
du
das
hast
ist
es.
so, das ist so, das ist
Hast
so.
du
Also, das steht sogar bei denen auf der Website drauf. Also bei PNBA bin ich mir nicht sicher, bei
auch
DFSC weiß ich.
PNBA, ja.
Ja, siehst du dann, hast du
Hat mit
jetzt
jemandem
alle
geschrieben,
Pro
ja.
Cards, ja. Aber
Genau,
bei
dann
der
kann man überall das
WNBF
Pro
geht es
sehen, ja.
nicht. Also, ihr braucht jetzt nicht versuchen, falls jemand hier Pro ist,
Ja.
die WNBF anzuschreiben, sagen, ja, ihr habt eine PNBA Pro Card, weil die einfach auch tatsächlich da anders aufgestellt sind, ne? Also.
Ja, die WNBF Pro Card ist auch schwerer zu bekommen als die PNBA Pro Card. Die kriegst du ja allein mit dem Klassensieg, glaube ich, bei der GmbF, genau.
Genau.
Ja.
Und außer du gehst halt irgendwo nach Amerika, machst irgend so einen Nubi-Wettkampf mit, gibt es halt auch in Amerika, ist die halt leicht zu kriegen,
Die
tatsächlich.
WNBF Pro Card, ja.
Ja.
Auf jeden. In
In Euro.
Europa ist die verdammt schwer zu kriegen. Mit dem Overall-Sieg oder Top 3 Worlds ist schon.
Europa ist ein bisschen schwieriger, ja.
Ja, ist da
Deswegen.
jetzt nicht, ja, nicht so einfach. Ja, deswegen
Ja.
haben auch oft die Amerikaner leichter da eine Pro Card zu bekommen
Ja, definitiv.
bei der
Ja.
WNBF.
Aber das sieht man
Ja.
dann auch an den Platzierungen. Europa schien nicht so schlecht vertreten gewesen zu sein.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, also die Spanier, ey, boah, da war ich auch der zweite Platz overall, der Spanier, der Miguel. Alter, ey,
Ja.
das ist, der war, ich habe es ja live gesehen, ey. Da denkst du dir, ey, der war echt auch hier im Bereich, boah.
Ja.
Die Spanier sind sehr krass.
Ja, ich habe den auch erstmal auf Instagram gestalkt. Das war schon sehr, sehr wild.
Ja, genau, Instagram, ja.
Aber wir waren gut am Start. Also, ihr habt uns
Auf
auf jeden
jeden
Fall
Fall.
sehr, sehr gut vertreten. Muss man schon
Auf jeden
sagen.
Fall. Lauter Barack hier mit zweiter Platz, Pro-Debüt, top. Er hat ja
Ja.
verloren gegen den Miguel, das war ja
Ja,
der.
kann man auch mal
Genau.
verlieren. Ja.
Ja, also klar, wie gesagt, faires Judgment.
Ja.
Auf jeden Fall. Und ja, und der Bader mit dem Overall auch top.
Ja,
Also da
ja.
kann man echt, fand ich sehr, sehr gut. Ja.
Kann man nicht viel falsch machen.
Jeden
Dirk,
Fall. Ja.
mein Lieber, hat mich auf jeden Fall gefreut, den Podcast zu machen. Wünsche dir viel Erfolg auf deinem Wege und meine
Danke
Freunde,
dir.
wenn ihr den Podcast teilen würdet in eurer Story, den Dirk und mich markieren würdet, wäre natürlich super, hilft dem Podcast extrem zu wachsen. Und wer möchte, ist auch gerne eingeladen, bei Apple Podcasts eine kleine Bewertung für den Podcast dazulassen. Und ansonsten, Dirk, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wenn die Leute dich finden wollen,
Ah,
@DirkEmmerich, oder? Instagram.
genau, Instagram Dirk Emmerich unterstrich, genau. Aber wenn man
Perfekt.
Dirk Emmerich eingibt, da müsste ich eigentlich schon angezeigt werden.
Ist wie bei mir,
Genau.
genau. Daniel KBK unterstrich.
Ah, cool,
Ja.
haben wir den gleichen.
Lifehack.
Ja.
Yes. Alright, Dirk. In
Genau.
diesem Sinne,
Mega. Hat mich
ich wünsche
gefreut.
dir einen schönen Tag, mein Lieber. Wir
Ich
hören
auch,
uns.
Daniel.
Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao.